Christus ist geboren. Mit dieser guten Nachricht begrüße auch ich euch alle ganz, ganz herzlich und ich bin gerne heute Morgen auch wieder hierher gekommen. Wir haben in diesem Jahr unseren 75. Geburtstag als Missionswerk gefeiert. Und ich finde das ganz interessant. 1937 war also das offizielle Entstehungsjahr. Das war mitten in einer der größten Wirtschaftskrisen. Da hat Gott dieses Missionswerk ins Leben gerufen. 37, 39 bereits hat es die Grenze überschritten von USA nach Mexiko und dann weiter in andere Länder Südamerikas. Europa war in dieser Zeit praktisch zu wegen des Krieges. Und dann aber direkt nach dem Krieg, wieder in einer ganz schlechten Zeit, hat sich's hier in Europa ausgebreitet. Und heute reden wir wieder von einer Wirtschaftskrise. Ich denke, zumindest hier in Deutschland erfahren wir sie ja noch nicht so richtig. Aber in anderen Ländern, an Griechenland denken oder auch manche andere Länder, da ist das schon so. Und jetzt haben wir dieses große Ziel, wieder in einer solchen Zeit bis zu unserem 80. Geburtstag, und das sind jetzt nur noch 5 Jahre, in möglichst allen Ländern der Welt zu sein. Im Moment sind wir in 180 und nach unserer Zählung haben wir noch 27 Länder. Aber darunter sind so die größten Brocken. Saudi-Arabien, Nordkorea und andere Länder, ja. Und manchmal weiß ich gar nicht, welche die größeren Brocken in 5 Jahren sein werden. Diese oder einige von denen, ja, wo wir in den letzten Jahren in relativ großer Freiheit gearbeitet haben, zum Beispiel Russland. Jetzt gerade vor ein paar Wochen oder Monaten ist jetzt schon eine Mitarbeiterin, ich sehe sie noch vor mir, ich habe sie im letzten Jahr, letzten November war es, unterrichtet noch. Eine recht zierliche Person, die kommt aus Karelien. Karelien, das ist so rechts neben Finnland direkt, ja, also noch im westlichen Teil der Russlands. So, und die hat jetzt da wurde gebeten in dem Ort, wo sie auch herkommt, ich vergesse immer den Namen, Petrozavodsk. So, da wurde sie gebeten, so zwischen, die Russen, die haben ja immer diese riesigen Betonblöcke da gebaut, ja, und dann so zwischen diesen Betonblöcken Kinderstunden zu halten, hat sie auch gemacht, an 2 verschiedenen Plätzen, war wunderbar. Und dann hat eine Frau vom Balkon aus das beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Und dann kam auch die Polizei und hat dann ihre Papiere verlangt. Dann hat sie da Genehmigungen und dann hat sie die Genehmigung gezeigt und unter den vielen Genehmigungen fehlte eine, von der sie aber gar nichts wusste. Und die Polizei sagte, und wenn sie was gewusst hätten, hätten sie es wahrscheinlich nicht bekommen. Ja, und dann, ein paar Tage später, standen Leute von der Abteilung für den Kampf gegen den Extremismus bei ihr vor der Tür. Ja, und dann wurde sie verhört und angeklagt. Und die Sache ist immer noch in der Schwebe. Ist erst jetzt vor, ja, werden jetzt schon 2 Monate vielleicht her sein. Von daher sage ich das auch, also diese Mitarbeiterin, die heißt Maria und vielleicht könnt ihr einfach dafür beten, wenn das so weitergeht und dass diese Strafe ausgesprochen wird, auch wenn sie vielleicht nicht ins Gefängnis kommt, aber sie gilt dann als vorbestraft. Und das wäre natürlich eine große Bürde für den Rest ihres Lebens. Das ist noch eine ganz, ganz junge Frau, also Maria. Ja, so ist das. Auf der einen Seite Ausbreitung, ja, und man könnte manches sagen, also in Bulgarien zum Beispiel, uns ist generell ein Anliegen, in die Schulen zu kommen, weil die Kinder sind in den Schulen, ja, da hat man sie alle. Und von daher ist es ein großes Anliegen, in die Schulen zu kommen, aber oft geht's nicht. In Bulgarien zum Beispiel gibt es 2 Bedingungen. Die erste Bedingung ist, man muss orthodoxer Priester sein. In der Regel erfüllen unsere KfW-Mitarbeiter diese Bedingung nicht. Gibt noch eine 2. Bedingung, wenn man die erfüllt, würde es auch klappen, wenn man hauptamtlicher Lehrer, also an einer Schule unterrichtet und noch eine theologische Ausbildung hat. Jetzt sind unsere Mitarbeiter hier in der Regel eben Mitarbeiter der KfW und nicht Lehrer, hauptamtliche Lehrer. Aber jetzt sind wir mit einer hauptamtlichen Lehrerin in Kontakt gekommen und die hat auch eine theologische Ausbildung und sie arbeitet jetzt seit einiger Zeit schon mit uns zusammen und ihr öffnen sich die Türen. Die kann gerade hingehen in eine Schule und sofort kann sie Religionsunterricht halten. Und die Schulen sind ja auch heute noch atheistische Hochburgen. Und jetzt hören die Kinder zum ersten Mal bei ihr wirklich das Wort Gottes. Und da sagte ein Kind, eine Tanja, 10 Jahre, ich habe immer schon gezweifelt, dass mein Urahn ein Affe war. Hier habe ich zum ersten Mal gehört, dass Gott uns Menschen erschaffen hat. Das ist auf jeden Fall glaubhafter. Ja, ist doch herrlich, ne? Oder noch ein anderes Zitat, eine Julia, 9 Jahre, die sagte, ich bin sehr glücklich, dass ich mich für den Religionsunterricht angemeldet habe. Ich hatte zwar viel von Gott gehört, doch jetzt verstehe ich, dass es ihn wirklich gibt. Ja? Ich denke, das ist doch einfach schön, wenn man sowas erleben darf. So, also und so ist das, so könnte man jetzt fortfahren und man ist jetzt immer beides da. Ja? Auf der einen Seite Not und auf der anderen Seite Freude. Und wir wollen uns alles so annehmen und dem Herrn einfach danken, dass wir noch Möglichkeiten haben. Ja, so, als Predigtext habe ich einen bekannten Weihnachtstext aus dem Alten Testament, Jesaja 11, die Verse 1 bis 3, 3a. So, und ihr habt es schon hier und ich lese jetzt mal einfach vor. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Das ist ja einer der bekanntesten Weihnachtstexte und ich weiß nicht, wie viele Male ich auch schon über diesen Text gepredigt habe. Und wenn dann so ein Text wieder Predigtext ist, dann ist meine Bitte oft, und das ist auch meine Bitte hier für heute Morgen, dass Gott uns doch irgendwie eine neue Seite zeigt, die wir noch nicht so gesehen haben. Im Zentrum unseres Textes haben wir diese immer wieder faszinierende, siebengliedrige Beschreibung des Geistes, der auf Jesus ruht. Und damit wird unterstrichen, der hier geboren wird in Bethlehem, das ist wirklich der Sohn Gottes, er ist wahrer Gott. Und wenn wir diese Aufzählung durchgehen und uns dabei vor Augen halten, dass dies alles in Fülle auf ihm ruht, dann ist das ja was ganz Großartiges. Ja, unser Herr ist voller Weisheit und Verstand. Unser König ist voller Rat und Stärke. Unser Retter ist voller Erkenntnis. Ist das nicht interessant? Und auch etwas überraschend? Und voller Furcht des Herrn? Ich meine, wenn ein Mensch voller Furcht des Herrn ist, das kann ich nachvollziehen. Ja? Aber Gott, der Sohn, gegenüber Gott, dem Vater, voller Furcht des Herrn? Und dann steht das ja hier auch noch am Schluss. Das heißt, das ist auch noch besonders betont. Und dann geht es ja auch noch so weiter. Ja? Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Also wenn er kommen wird, Jesaja 700 Jahre vor Christus, wenn er kommen wird, geboren wird, wenn er hier unter uns leben wird, dann wird er Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn in seinem eigenen Leben. Und wenn er es bei jemand anderem sieht. Können wir diese Prophezeiung ja noch ein bisschen weiterziehen. Und wenn er kommen wird, wiederkommen wird, wird er Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, wo immer er sie sieht, in den Herzen. Also ich denke mal, das ist das größte Geschenk, dass die Gemeinde, die heute rund um den Globus seine Geburt feiert, ihm machen kann, dass wir ihm ein Herz voller Furcht des Herrn schenken. Darüber freut er sich. So, und wenn er daran Wohlgefallen hat, ich denke, dann sollte uns das Anlass genug sein, darüber einmal besonders nachzudenken. Und das will ich jetzt heute Morgen mal machen. Drei Punkte. Und der erste Punkt, ich will jetzt erstmal fragen, was heißt denn das überhaupt? Furcht des Herrn. Ja? Also erster Punkt, was heißt Furcht des Herrn? Und ich sage Ihnen jetzt bei diesem ersten Punkt fünf Sätze. Vielleicht könnt ihr euch die merken. Ich wiederhole die auch ein paar Mal. Ja? Also fünf Sätze unter diesem ersten Punkt zur Furcht des Herrn. Der erste Satz, sofort jetzt. Furcht des Herrn bezeichnet einen Lebensstil. Furcht des Herrn bezeichnet einen Lebensstil. Das zeigt uns zum Beispiel Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und lebte in der Furcht des Herrn. Ja? Das war ein Ausdruck für den gesamten Lebensstil der Gemeinde. Oder ein anderer Vers, 1. Petrus 1, 17. Führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Führt euer Leben in Gottesfurcht. Ja, merkt ihr, Furcht des Herrn ist ein Lebensstil. Er schließt jeden Bereich unseres Lebens ein. Ist der Lebensstil der Gemeinde, ist der Lebensstil der Gläubigen. So, das war der erste Satz. Jetzt kommt der zweite Satz. Dieser Lebensstil ist die einzig angemessene Antwort auf das Wesen Gottes. Dieser Lebensstil ist die einzig angemessene Antwort auf das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist ja einerseits gekennzeichnet durch Gnade, Liebe, Treue. Gleichzeitig aber auch gekennzeichnet durch strahlende Herrlichkeit, vollkommene Gerechtigkeit und glühenden Zorn über das Böse. Wer dieses gesamte Wesen Gottes in den Blick bekommt, der reagiert angemessen darauf mit Furcht des Herrn. Ja? Wer nicht einseitig Gott in den Blick bekommt, sondern das gesamte Wesen, der reagiert angemessen. Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun. Gott ist ja nicht mehr unser Feind. Wenn Christus unser Retter geworden ist, dann ist Gott nicht mehr unser Feind. Furcht des Herrn ist deshalb nicht Angst, sondern ein Wissen darum, wie ehrfurchtgebietend Gott ist. Es ist darum kein Zeichen von Reife, wenn man im Laufe der Jahre als Christ die Ehrfurcht vor Gott verliert. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn man immer mehr in diese Ehrfurcht hineinwächst. So, jetzt haben wir zwei Sätze. Jetzt nenne ich, kommen noch drei Sätze, und diese drei Sätze sind jetzt Kennzeichen dieser Furcht des Herrn. Ja, also Überschrift könnte man jetzt sagen, aber die folgenden drei Sätze, Kennzeichen der Furcht des Herrn. Und erstes Kennzeichen, Furcht des Herrn meint ein ehrfurchtsvolles Vertrauen zu Gott. Ehrfurchtsvolles Vertrauen. Fast Gegensätze. Ehrfurchtsvolles Vertrauen. In einem Kapitel der Bibel 5. Mose 6, lesen wir auf der einen Seite, du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben, von ganzem Herzen. Ein paar Verse weiter lesen wir, du sollst den Herrn, dein Gott, fürchten und ehren und ihm dienen, fürchten und ihm dienen. Das ist kein Gegensatz, sondern zusammenzusehen. Aufgrund des Wesens Gottes enthält unsere Beziehung zu ihm immer dieses doppelte Element. Wir haben ihn lieb, wir freuen uns an ihm, aber auf der Basis der Ehrfurcht. Andererseits, wir fürchten ihn, wir gehorchen ihm, wir dienen ihm, aber auf der Basis der Liebe, auf der Basis der Freude an Gott. Einmal, als Martin Luther in seinem Turmzimmer arbeitete, da war auch sein kleines Söhnchen dabei. Und der sang und sang immer lauter. Wahrscheinlich hat er das musikalische Talent von seinem Vater geerbt. Also, der sang und sang immer lauter und Martin Luther fiel es schwer und immer schwerer, sich zu konzentrieren. Und endlich forderte er den Sohn auf, sei endlich still. Darauf sang der Sohn ganz leise weiter, guckte immer auf den Vater, ob er ihn auch ja nicht störe. Und Martin Luther sagt, da hat er mich doch tatsächlich die Auslegung von Psalm 2, Vers 11 gelehrt. Freut euch mit Zittern. Die Furcht des Herrn ist eine heilige Mischung. Eine Mischung aus Liebe, Freude, Vertrauen einerseits und Ehrfurcht und Zittern andererseits. Psalm 2, Vers 11, der ganze Vers heißt, dient dem Herrn mit Freude. Dient dem Herrn mit Furcht, Entschuldigung. Dient dem Herrn mit Furcht. Freut euch mit Zittern. Ja? Alles Gegensätze. Dient dem Herrn mit Furcht. Freut euch mit Zittern. So, Lebensstil, das erste Kennzeichen eines Lebensstils in der Furcht des Herrn. Ich sage es mal so etwas abgekürzt, um zu merken. Die Furcht des Herrn ist ehrfurchtsvolles Vertrauen. Ehrfurchtsvolles Vertrauen. Das ist ein Kennzeichen. Zweite Kennzeichen der Furcht des Herrn ist das Bemühen, die Sünde zu meiden. Von der Sünde Abstand zu nehmen. Sprüche 16. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Ist logisch eigentlich, ne? Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Oder Sprüche 8. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Jemand sagte mal, die Furcht des Herrn fürchtet nichts mehr als zu sündigen. Ja, das fürchtet sie, Sünde. Weil wir wissen, wie Gott ist. Weil wir eben auch um seine vollkommene Gerechtigkeit, seine strahlende Herrlichkeit, seinen glühenden Zorn über alles Böse wissen. Darum fürchten wir uns zu sündigen. Und diese Furcht reden wir nicht klein. Dadurch, dass wir sagen, ach ja, er vergibt doch wieder. Ja? Psalm 130. 3 bis 4, hält uns vor Augen, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, dass man dich fürchte. Ja, das ist zusammen. Uns das einfach klar machen, wir standen vor diesem Abgrund, können wir uns mal richtig so bildlich vorstellen, wir standen vor dem Abgrund der Heiligkeit und dieses glühenden Zornes Gottes, ja, und wir waren schon fast im Begriff, da hineinzufallen, und dann kam die Hand der Gnade und hat uns gerade von diesem Abgrund weggerissen, ja, und wenn man sich das wirklich deutlich macht, dann zittern einem noch die Knie, ja, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchtet. So, das war das zweite Kennzeichen der Furcht des Herrn, dass wir die Sünde meiden. Dritte Kennzeichen, klingt jetzt etwas komisch, die Furcht des Herrn lehrt Die Furcht des Herrn. Das ist das dritte Kennzeichen. Die Furcht des Herrn, oder ihr ist es ein Anliegen, sie zu verbreiten. Ja? Und darum lehrt die Furcht des Herrn die Furcht des Herrn. Sprüche 15, 33, da heißt es bei Luther, die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Ein bisschen besser vielleicht übersetzt, oder auch sogar wörtlicher übersetzt. Die Furcht des Herrn ist Erziehung zur Weisheit. Oder man könnte auch sagen, und manche Bibeln geben es so wieder, ist Unterweisung, ist Unterricht im Fach Weisheit. Und das wiederum ist fast ein Synonym für ein Leben in der Furcht des Herrn, göttliche Weisheit. Ja? Also, die Furcht des Herrn ist Unterricht in dem Fach weise Lebensführung, Weisheit. Ja? So, das meint also der Ausdruck Furcht des Herrn. Er ist ein Lebensstil, die Antwort auf das Wesen Gottes. Und er hat diese drei Kennzeichen. Ich vertraue Gott ehrfurchtsvoll. Ich meide die Sünde. Und ich verbreite diesen Lebensstil. So, und jetzt denke ich mal, das ist uns schon deutlich geworden, wenn hier der letzte Satz also heißt, Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn, dann ist das eine Einladung. Ja, ich könnte fast sagen, das ist eine Aufforderung zu diesem Lebensstil in der Furcht des Herrn. Und da hören wir jetzt ein zweites, das ist der zweite Hauptpunkt, zu unserer Ermutigung, und eigentlich alles, was jetzt kommt, ist zu unserer Ermutigung. Zu einer Ermutigung zu diesem Lebensstil. Zweiter Punkt, der Geist des Herrn hilft uns, in der Furcht des Herrn zu leben. Der Geist des Herrn hilft uns, in der Furcht des Herrn zu leben. Vers 2, wird der Geist des Herrn als ein Geist der Furcht des Herrn beschrieben. Das bedeutet, oder dieser Ausdruck hier, der beschreibt die Wirkungsweise dieses Geistes. Wo der Geist Gottes wirkt, da wirkt er Furcht des Herrn. Das ist ein Kennzeichen dieses Heiligen Geistes. Da bewirkt er, dass Menschen Gott ehrfurchtsvoll vertrauen, die Sünde meiden und die Furcht des Herrn lehren. Wenn das so ist, dann müsste man das doch eigentlich schon im Weihnachtsgeschehen in der Bibel entdecken. Ja? Denn da hat doch dieser Geist gewirkt. Können wir das? Ich weiß jetzt nicht, wo fängt für Sie das Weihnachtsgeschehen in der Bibel an? Das engere Weihnachtsgeschehen. Für mich auf jeden Fall bei der Ankündigung der Geburt bei Maria. Ja? Also ich kann mich erinnern, so als Kind, Kindergottesdienst, Weihnachtszeit, fing immer da an. Ankündigung der Geburt bei Maria. Könnte sicherlich auch noch Johannes Zacharias und so diese Geschichte nehmen. Also, fangen wir mal bei dieser Geschichte an. Also, da hat die Maria gerade diese unglaubliche Nachricht bekommen, du wirst Jesus, den Sohn des Höchsten, zur Welt bringen. Das ist ja zunächst mal eine Nachricht, die Scham und Schande über ihr Leben bringt. Und wisst ihr, das ist ja eine Schamkultur gewesen, zum Teil ja heute noch. Das ist fast wie ein Todesurteil. Wie reagiert sie? Wie reagiert sie? Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ist das nicht ehrfurchtsvolles Vertrauen? Dass Gott weiß, was er tut? Dass Gott kann, was er hier ankündigt? Und spricht aus diesem Satz nicht auch eine Gottesfurcht, die den Herrn als Herrn anerkennt, ihn lieb hat und sich ihm unterordnet? Ist denn eine solche Reaktion, die kommt nicht aus uns heraus? Die Maria war eine ganz gewöhnliche Frau. Wenn eine solche Reaktion da ist, dann geht sie auf das Wirken des Geistes zurück, der ein Geist der Furcht des Herrn ist und die an Maria wirkte. Und so könnte man jetzt weitergehen bei den Hirten. Ja, als da das Himmlische in das Irdische, diese himmlische ewige Dimension in die irdische hineinbricht, da ist zuerst nur die ganz normale menschliche Angst, ja, möchte man fast sagen. So, aber dann schlägt das plötzlich um. Dann wird das aus dieser rein menschlichen Angst Vertrauen gegenüber der Botschaft des Engels und Gehorsam. Und dann machen sie sich auf den Weg und dann beten sie dieses Kind an. Ja? Das war ein ganz normales Baby, äußerlich. Aber sie beten das an. Und dann merken wir wieder, wie der Heilige Geist so an ihren Herzen wirkt, dass da diese Furcht des Herrn zu sehen ist. Uns hilft der Heilige Geist auch, diesen Lebensstil umzusetzen. In Jeremia 32 beschreibt Gott das Wirken seines Geistes an uns so: Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und ich will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Das ist interessant. Ich will ihnen Furcht ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Der Geist wirkt einerseits dahin, dass wir in heiliger Liebe, in ehrfürchtigem Vertrauen die Nähe Gottes suchen und in diesem Sinne nicht von ihm weichen. Gleichzeitig wirkt er eine Abscheu gegenüber der Sünde in uns, sodass wir nicht von dem Herrn weichen. Ja? Das hat immer diese zwei Richtungen. Auf der einen Seite suchen wir die Nähe und weichen so nicht von ihm. Auf der anderen Seite vermeiden wir die Sünde und weichen in diesem Sinne nicht von ihm. Jesus hat Wohlgefallen an der Furcht des Herrn, deshalb arbeitet sein Geist mit diesem Ziel an uns, dass wir in immer größere Ehrfurcht vor Gott hineinwachsen. So, und nun sagt unser Text, dass dieser Geist der Furcht des Herrn auf Jesus ruht. Ja, dieser Geist wird ruhen auf ihm. Das heißt jetzt, als Jesus dann kam, da war es dieser Geist, der ihn ständig beeinflusste. Er dachte, er redete, er handelte immer in der Furcht des Herrn. Und damit erfahren wir eine weitere Hilfe zu einem Leben, das ihm gefällt. Und das ist jetzt der dritte Hauptpunkt. Jesus führt uns diesen Lebensstil praktisch vor Augen. Ja, Jesus führt uns diesen Lebensstil praktisch vor Augen. Nehmen wir mal den ersten Aspekt, ehrfurchtsvolles Vertrauen. Wo sehen wir das am deutlichsten? In seinem Leben, würdet ihr sagen, was gibt es so eine Situation, wo das wirklich deutlich zum Ausdruck, dieses ehrfurchtsvolle Vertrauen? Also ich würde ja sagen, in Gethsemane, ja, Gethsemane. Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vertrauen geht er den schweren Weg ans Kreuz. Im Vertrauen muss man sich mal überlegen. Ja? Wir reden jetzt mal rein, ihn als Vorbild, da können wir seine göttliche Natur, die können wir nicht nachahmen. Ja? Aber die menschliche Natur, wenn wir nur unter der menschlichen Natur betrachten, im Vertrauen gibt er sein Leben in den Tod, für unsere Schuld, in dem Vertrauen, dass Gott ihn da wieder herausholt. Ja? Wenn Gott, das ist ein Risiko, sein Leben in den Tod zu geben. Das ist ein Risiko. Aber er hat einfach das Vertrauen. Der Vater lässt mich nicht drin. Der holt mich wieder raus. Haben wir dieses ehrfürchtige Vertrauen und diese gehorsame Hingabe, wenn Gott uns schwere Wege führt? Wisst ihr, in solchen Situationen können wir zeigen, dass auch wir Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Auch den zweiten Aspekt, Vermeiden der Sünde, hat Jesus uns vorgelebt. Wenn wir die Versuchungsgeschichte studieren, dann können wir ja nicht nur sehen, dass die Furcht des Herrn nichts mehr fürchtete, als in Sünde zu fallen, sondern auch, wie Jesus das machte. den Satan zurückzuschlagen, nämlich mit dem Wort Gottes. Ist dir das aufgefallen? Welches Buch hat Jesus eigentlich gewählt? Alle dreimal. Ein Buch. Fünfte Buch Mose. Warum denn gerade dieses? Er hat das ganze Alte Testament zur Verfügung. Warum denn ausgerechnet das fünfte Buch Mose? Wisst ihr, das fünfte Buch Mose war das Gesetzbuch. Wenn der Herr zu Josua sagt, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, dann meint er das fünfte Buch Mose. Ja? Jeder König in Israel, jeder Leiter, musste selber dieses Buch abschreiben. Er brauchte eine Kopie für sich selber. Er muss es eigenhändig abschreiben. Und das muss er dann checken lassen von den Leviten. Ja, die muss prüfen, ob er auch richtig geschrieben hat. So, das war das Buch mit den Handlungsanweisungen fürs Leben. Das war das Buch für die Furcht des Herrn, für diesen Lebensstil. Ja? Und jetzt nimmt Jesus das Buch und was zeigt er uns damit? Er zeigt uns damit, ihr müsst den Teil der Bibel besonders gut kennen, wenn ihr den Versucher zurückschlagen wollt, der die Handlungsanweisung für ein Leben hat, das Gott gefällt. Selbst für uns wäre das fünfte Buch Mose noch sehr interessant, aber ich würde mal jetzt für uns sagen, das sind vor allen Dingen die Briefe der Apostel. Das sind etwa 100 Seiten in der Bibel. Die Bibel hat 1200 Seiten. Ja? Und wenn man sagt, oh, das soll ich alles können und erst dann kann ich den Versucher zurück, so weit komme ich nie. Ja? Aber muss auch nicht sein. Diese 100 Seiten, die sollten wir kennen. Und ich würde sagen, da kann man jede Versuchung mit zurückschlagen. Wie Jesus. Jeder von uns hat wahrscheinlich ein Gebiet, auf dem er ständig gegen die Sünde kämpft. Oder ein Gebiet, wo er aktuell kämpft. Ob wir uns, für uns selbst, das dazu passende Bibelwort suchen, verinnerlichen, darüber nachdenken. Und wenn die Versuche kommt, dann eben genauso spreche, es steht geschrieben. Und deshalb mache ich es nicht. Ja? Deshalb mache ich es so. Also auch dieses Kennzeichen hat Jesus uns vorgelebt, damit wir ihn nachmachen. Und das dritte Kennzeichen, ein Unterricht in diesem Lebensstil, Erziehung zur Frucht des Herrn. Wie ist er durch Galiläa gezogen? Ja, es gab ja fast kein Dorf, wo er nicht gepredigt hätte in den Synagogen. Und was hat er gepredigt? Den heiligen, schrecklichen und gleichzeitig den sündersuchenden Gott. Den hat er gepredigt. Wie oft hat Jesus von der Hölle geredet? Ja, es traut sich kein Pfarrer, so oft von der Hölle zu reden, wie Jesus von der Hölle geredet hat. Heute leider oft. Es sind oft die großen Massen gewesen, die er unterrichtet hat, aber vielleicht ein noch größeres Werk ist, dass er seinen Jüngerkreis in diesem Lebensstil erzogen hat. Wenn Eltern ihren Kindern ein Leben in der Furcht des Herrn vorleben und ihre Kinder darin erziehen, dann ist das nicht nur was Großes, nicht nur was Schönes, nicht nur was Wichtiges. Sie folgen damit dem Beispiel Jesu, der es auch so gemacht hat. So, Jesus freut sich, hat Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Und weil er sich freut, weil sich der ganze dreieinige Gott darüber freut, wenn wir sein Wesen erkennen, dann so entsprechend reagieren, darum hat er ganz viele Verheißungen auf diesen Lebensstil gelegt. Und ich kann nicht schließen, ohne euch wenigstens 5 Stellen zu nennen. Also, damit schließe ich jetzt, ja? 5 Stellen Verheißungen. Manche sind ganz bekannt, aber manchmal uns nicht bewusst, die Verbindung ziehen wir oft nicht so. Ja? Zur Furcht des Herrn, welch ein Segen auf diesem Lebensstil liegt. Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ja? Wir enttäuschen ja immer wieder. Aber wenn Gott die Grundhaltung der Furcht, der Ehrfurcht vor ihm bei uns wahrnimmt, dann erbarmt er sich immer, immer wieder. Und es hat keine Grenze. Zweite Verheißung. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Ja, wer in der Furcht des Herrn lebt, der ist von göttlichem Beistand umgeben. Und wenn wir uns mal wieder selbst in etwas hineingeritten haben, oder wenn Menschen uns umzingeln, wenn unsere Kritiker uns vielleicht umzingeln und wir schreien dann zu ihm, dann hilft er uns heraus. Dritte Verheißung, Psalm 25, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Ich beobachte es besonders so bei Mitarbeitern und der Kinder, die haben ein richtig inneres Bedürfnis immer, Jesus als Freund darzustellen. Daran ist ja was Richtiges. Ja? Allerdings, die ganze Wahrheit ist, der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Denen ist er dann aber auch wirklich Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ja? Also das ist eine ganz tolle Sache mit der Furcht des Herrn. Und jetzt Sprüche 10. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Also, das sollte man unserem Gesundheitsminister mal sagen. Ehrfurchtsvoll vertrauen, die Sünde zu meiden, das ist Gesundheitsvorsorge. Und die kostet noch nicht mal was. Und noch die letzte. Und vielleicht haben einige schon darauf gewartet. Den Vers muss man einfach nennen. Den gibt es sogar mehrfach in der Bibel. Und ich zitiere jetzt mal Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Woran mangelt's heute in den Völkern, in der Politik, in den Kriegen? Haben wir nicht das Gefühl, es fehlt einfach an Weisheit, die Krise zu handeln, die Krise zu vermitteln? Es fehlt einfach an Weisheit. Jetzt denke ich mal, und da stelle ich mal, die Menschen wollen richtig handeln, aber wo beginnt richtiges, weises Handeln? Es beginnt da, wo ich anfange, den Herrn zu fürchten. Nicht irgendwas anderes zu fürchten. Die Krise zu fürchten bringt, macht nicht weise. Den Herrn zu fürchten macht weise. Wenn ein Volk anfängt, den Herrn zu fürchten, dann wird es weise. Das verspricht Gott hier. Wenn eine Gemeinde den Herrn fürchtet, dann wird sie weise. Das verspricht er hier. Kein Lebensstil macht den Menschen so lebensweise in jeder Beziehung wie die Furcht des Herrn. Ein solches Leben ist die einzig angemessene Antwort auf das Wesen Gottes. Er ist heilig, diese Reinheit, die fehlt uns. Natürlicherweise stehen wir unter dem Zorn Gottes, sind ohne Hoffnung, aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Amen.